herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist bereits Monatsende, dass der zweite Monat im 2025 geht zu Ende. In der Zentralschweiz hat die rüdigste Jahreszeit begonnen. Das kennt man in der Ostschweiz eher weniger. Und deshalb haben wir die Zeit gefunden, gemeinsam diesen Monatsrückblick zu machen. Hallo und herzlich willkommen, Thomas Hutter.
Ja, hallo Besmo, danke für die Einladung. Und ja, Monatsende heißt zwei Dinge: Monthly Podcast aufnehmen und kontrollieren, ob der Lohn eingetroffen ist.
Ja, genau. Oder ob der Lohn ausbezahlt wurde. Das wäre dann die Aufgabe von Flo bei uns, genau. Der das dann jeweils prüft. Genau, wir haben wieder einige Themen mit dabei. Einerseits so Community- und Discovery-Plattformen, dann aber auch TikTok mit längeren Videos, YouTube mit einer neuen Funktion und noch weiteren Kleinigkeiten, die wir in den einzelnen Themen mit eingebaut haben. Und ich würde sagen, starten wir direkt mit dem ersten Thema: Community- und Discovery-Plattformen, die wachsende Kluft zwischen Gemeinschaftsbildung und Content-Entdeckung.
Ja, ich habe das Thema mit auf der Liste genommen. Ich war die letzten 3-4 Wochen wieder häufiger unterwegs auf den unterschiedlichen Plattformen. Ich habe ja mittlerweile meine Vorliebe, wenn es darum geht, irgendwie Social Media für Unterhaltung zu nutzen, häufiger TikTok zu öffnen und bin weniger unterwegs als früher beispielsweise auf Facebook. Das ist häufig aber auch so irgendwie phasenmäßig gefühlt. Also das ändert teilweise auch wieder oder halt vielleicht auch ein bisschen abhängig, was einem gerade so umtreibt. Und hab für mich da auch so ein bisschen die Frage gestellt, was unterscheidet denn mittlerweile eigentlich diese Plattformen so gewaltig? Und war dann auch ein bisschen recherchieren dazu und dieses Discovery versus Community. Und wenn ich so heute schaue, was ich auf Meta mache, dann ist sicherlich mal der Bereich, was machen Freunde und Familien und Gruppen. Ich bin in diversen Gruppen mit drin, wo es Austausch zu verschiedenen Themen gibt, sei das lokale Ereignisse hier mit der lokalen Gruppe, du bist aus Adorf, wenn und wie die alle heißen, wo du so merkst, das ist eigentlich Dorfklatsch. In den verschiedenen Gruppen drin, wo du drin bist, fachlicher Austausch, Familie und Freunde, was passiert. Aber es ist so irgendwie immer in einem gefühlt geschlossenen Umfeld. Und Newsfeed bei mir auf Meta, der zeigt mir lustigerweise in der letzten Zeit auch häufig mal irgendwelche Beiträge von Seiten, wo ich nicht abonniert habe oder so. Vielleicht, weil eben nicht so viel Content da ist aus Dingen, die dich tatsächlich interessieren oder vielleicht auch die Facebook-Seiten nicht mehr so aktiv publizieren wie in der Vergangenheit, die du abonniert hast. Aber hab so für mich feststellen müssen, Meta, da entdecke ich eigentlich nicht viel Neues, außer in Themenfeldern drin, wo ich mich schon bewege. Und Instagram war ja noch nie so meine Lieblingsplattform. Also klar ist man da ab und zu mal drauf, aber ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da extrem viel Zeit verbringe. Aber jetzt bei mir auch eher so ein bisschen, du siehst, was aus deiner Umgebung passiert, Leute, die du irgendwo befreundet bist oder folgst. Und that's it. Also ich nutze da weder groß den Such- oder Discovery-Feed noch sonst was. Meine Nutzung aber gefühlt auch eher so Community-getrieben. Und dann gehst du auf TikTok und siehst da eigentlich ganz, ganz selten Dinge von Leuten, wo du folgst. Außer du gehst ganz gezielt auf den Me-Page. Aber der Feed da für mich ist eigentlich laufend nur entdecken. Ja. Der Algorithmus schießt sich dann zwar irgendwann schon ein bisschen auf deine Themen ein, wo du teilweise auch länger vielleicht mal ein Video konsumierst, aber der Austausch da findet von mir aus gesehen irgendwie gar nicht statt. Also das heißt, ich konsumiere da Content, vielleicht da schaut man sich auch mal noch Kommentare an, aber so wirklich Dialoge, was wir eigentlich ja als Community verstehen, dieser Austausch darin, Da findet von mir aus gesehen gar nicht wirklich statt. Also wenn, dann eher zum Creator hin. Ich gebe dem Feedback und kriege von dem wieder Feedback, aber nicht mit anderen Menschen.
Ja.
Und ich fand das relativ spannend, weil ich habe das vorher eigentlich gar nie so differenziert für mich wahrgenommen. Und insbesondere jetzt, wenn du auf TikTok in den letzten Wochen umgeschaut hast, relativ viel politische Themen, egal ob das jetzt USA oder Deutschland ist, im Zusammenhang mit den Wahlen, wo auch teilweise doch recht kontroverse Themen ja angesprochen werden, aber du siehst nirgends so Diskussionen, wo Menschen miteinander diskutieren, sondern wenn, dann ist es meistens vom Sender, der das Video macht, zu einer Person und zurück.
Ja.
Und ich habe mir dann auch in dem Zusammenhang ein bisschen die Frage gestellt, wie wichtig ist denn auf so einer Plattform heute überhaupt Community Management? Oder spricht man da tatsächlich vom Community-Aufbau? Oder ist es da einfach viel wichtiger, dass ich regelmäßig viele gute Inhalte habe, die möglichst vielen Menschen ausgespielt werden? Und das Community-Building, was ja eigentlich in Social Media doch einer der wichtigen Kernfunktionen von Social Media ist, allenfalls gar nicht mehr so wichtig.
Finde ich eine spannende Überlegung, die sich sehr stark auch mit meiner Beobachtung, wenn ich dir zuhöre, wo ich mich zurückdenke, so, wann habe ich das letzte Mal auf TikTok kommentiert oder bei einer Diskussion teilgenommen, das habe ich noch nie. Geschweige denn, ich habe nicht mal TikTok als Benachrichtigung auf dem Smartphone aktiviert, weil ich einfach sage, nein, für mich ist TikTok eine Entertainment-Plattform, wo ich dann einfach durchswipe, was mich interessiert. Vereinzelt gehe ich noch in die Kommentare, wie du das auch beschrieben hast, einfach um zu sehen, wie reagieren Menschen auf Inhalte oder auch auf Fragestellungen.
Mhm. Also ich hatte jetzt vorher im Zug von der Podcastaufnahme auch gerade am Mittagstisch hatten wir die Diskussion mit ein paar von unseren Mitarbeitenden aus dem Team, wie sie das wahrnehmen und die haben das eigentlich bestätigt, aber so wirklich bewusst war das eigentlich auch niemandem. Also es haben dann alle bestätigt, aber haben sich auch die meisten dann gesagt, ich habe mir eigentlich diese Frage noch gar nie so richtig gestellt.
Ja.
Und gleichzeitig, wir wissen ja beide, TikTok boomt, also die Nutzungszahlen, Verweildauer sprechen da für sich. Es wächst, die Wiedergabezeiten sind relativ lang von Videos. Also das heißt, wenn du ein Video hast, das dann irgendwo Reichweite kriegt, hat meistens auch eine relativ hohe Abrufzeit, was die Dauer anbelangt, was ja dann eigentlich dafür spricht, dass der Inhalt konsumiert wird. Aber im Austausch darunter sehe ich relativ selten. Und von mir aus gesehen wäre ja das doch auch einer der wichtigen Punkte überhaupt bei Social Media, dass man eben in diesen Diskurs geht. LinkedIn ist ja quasi nur Diskurs.
Ja. Ich glaube, da hat sich auch das Community Management verändert, weil früher eben bei Social Media hast du als Community Manager oder als Social Media Manager hast du auf Beiträge oder auf Kommentare direkt antworten können, hast dich dort verteidigt oder hast Zustimmung gegeben oder hast aufgezeigt, dass das Ganze ernst genommen wird innerhalb des Unternehmens und das weiter geprüft wird. Bei TikTok, wo es ja wirklich eher ist, man ist ein Creator, also das kann ein Unternehmen sein, wie auch eine Privatperson, die Inhalte veröffentlicht und dann Menschen darunter kommentieren, dass gar nicht mehr der Creator oder auch das Unternehmen unter diesem Beitrag kommentiert, sondern dass sie, das habe ich auch schon öfters gesehen, dass Kommentare genommen werden und es wird wie einen neuen Inhalt produziert. Ja.
Also im Prinzip die Antwort ist wieder Inhalt.
Richtig, ja. Also dass das Community Management sich maßgeblich verändert hat, dass plötzlich der Community Manager zum Content Creator wird, indem er eigentlich Rückmeldungen der Community, Fragen, Beanstandungen etc. aufnimmt und diese in neuem Content korrigiert, berechtigt, auf den Kommentar eingeht, diesen beantwortet, was so ja eigentlich per se auch in der Content-Produktion ja nochmals ein neues Level ist, weil früher, das ist auch wieder zu vergleichen mit Facebook, früher hat es gereicht, man hat einen Beitrag geschrieben. Irgendeinmal hat man noch ein Bild dazu gemacht, um die Aufmerksamkeit zu steigern, und dann irgendwie 2013, 2014 ist dann noch Video dazugekommen bei Meta, wo ich dann versucht habe, das Ganze auch noch mit Videos zu untermalen, und dort ist es so geblieben. Und bei TikTok ist es jetzt so, dass das Community Management ebenfalls aufs neue Level gehoben wurde, indem dass man nicht einfach nur kommentiert, sondern halt eben Fragen aufnimmt und als neues Content Piece veröffentlicht und darauf eingeht.
Im Kleinen bietet das ja LinkedIn mittlerweile auch. Wenn du irgendwas kommentierst unter einem Beitrag, heißt der, kommt ja dann auch die Schaltfläche, macht daraus wieder einen Beitrag, einen eigenen Beitrag.
Ja.
Das im Prinzip mit deiner Meinung, mit Referenz zu diesem Beitrag, eigentlich auch wieder einen neuen Beitrag schaffst.
Ja.
Und das sieht man auf TikTok relativ viel. Ich habe mich dann aber auch gefragt, warum macht man das auf TikTok nicht? Also dieses Kommentieren, wie wir das aus anderen Plattformen kennen, habe mich dann gefragt, liegt es an der App? Weil ganz ehrlich, diese Notifikationen auf TikTok, da kommt ja alles irgendwie rein, und Freund X hat noch ein Video veröffentlicht und.
Genau.
Dass es schon gar nicht genügend übersichtlich ist, dass es dich überhaupt reizt, da dem nachzugehen. Beziehungsweise habe auch ich gemerkt, wenn ich auf TikTok irgendetwas kommentiere, ich da eigentlich auch gar nicht eine Antwort darauf erwarte. Und ich finde das doch noch eine recht spannende Veränderung in dem Ganzen drin, und finde dann aber auch die Gratwanderung, die du als Unternehmen machen musst in diesem Bereich, wie aktiv bin ich im Community Management und im Community Building, ist das überhaupt noch gefragt auf der Plattform, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, weil auf anderen Plattformen muss ich ja entsprechend adäquat handeln.
Ja. Ja, eben, dass man noch einen Schritt weiter geht, ist Community Building schlussendlich auch Teil von Corporate Influencer Programm. Also Personen, die für das Unternehmen das Gesicht zur Verfügung stellen oder die im Namen des Unternehmens kommunizieren. Weil wenn ich ja dann auf Kommentare eingehe und die wieder als neues Video veröffentliche, brauche ich ja jemanden, der vor die Kamera steht. Und das sind ja nicht alle Content Manager, also Community Manager, und nicht alle Social Media Manager, die das wollen,
ja,
und die das können.
Du wirst ja dann eigentlich auch automatisch wieder zum Darsteller.
Ja.
Und der typische Community Manager oder die Community Managerin war ja eigentlich eher eine Person, die in der Vergangenheit gesichtslos war.
Ja.
Ich mag mich erinnern auf Facebook, wo große Unternehmen dann noch versucht haben, als Personalisierung bei Kommentaren vielleicht noch ein Kürzel mit einzubinden von der Person, die kommentiert hat für das Unternehmen. Aber ja, das Community-Team war ja eigentlich unsichtbar.
Ja.
Also eine spannende Entwicklung ist mir irgendwie so, obwohl du ja eigentlich viel Zeit auf diesen Plattformen verbringst, ist mir das gefühlt vor ein, zwei Wochen zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Keine Ahnung, vorher blind durch die Gegend gegangen oder einfach keine tiefgründigen Fragen gestellt zum Content. Aber fand spannend, darum habe ich es auf die Liste gesetzt.
Ja, nee, finde ich auch extrem spannend. Ich frage mich jetzt, was ändert sich? Was sollten Unternehmen jetzt ändern oder zukünftig aufgrund dieser Erkenntnis in ihren Social-Media-Strategien?
Ein bildschirmtaugliches Team einstellen, weil sie müssen ja antworten und vor die Kamera stehen. Nein, berechtigte Frage.
Und dann ist dann auch wieder die Frage, ist jetzt, gehört Community-Management künftig eher auch ins Content-Marketing? Weil wenn ich ja auf Reaktionen neue Inhalte erstelle, ist ja das ein Teil von Content Marketing?
Und das Community Management war bis jetzt nicht unbedingt Teil von Content Marketing.
Ja.
Ja. Ja. Ah, es sind spannende Fragestellungen. Jetzt gerade, wenn ich ja in einem Unternehmen auch sehr viele unterschiedliche Kanäle bediene,
ja,
können das die gleichen Leute? Oder brauche ich dann fürs Community Management von TikTok nicht schon eher einen Creator? Von der Personalität her.
Genau. Ja, das ist ja eh eine Empfehlung, oder wo ja, das ist ja immer, das ist ja so das Thema, was man seit TikTok gibt schon immer, aber Unternehmen sagen, ja, wir wollen jetzt TikTok machen, das haben wir ja auch unzählige Gespräche geführt von Unternehmen, die sagen, ja, wir wollen jetzt TikTok machen, dann gehst du mal auf deren Instagram-Profil und siehst, sie haben in den letzten 4 Jahren genau 2 Videos veröffentlicht und jetzt wollen sie TikTok machen und dann sagst, okay, und mit welchen Ressourcen wollt ihr TikTok machen? Und sehr wahrscheinlich geht es dann auch in die Richtung mit der Fragestellung, ja, mit welcher Ressource wollt ihr Community-Management machen auf der Plattform TikTok? Weil eben, es reicht nicht mehr, einfach nur auf Beiträge zu reagieren.
Ich habe mir selber dann aber auch die Frage gestellt, ich meine, ich habe das vorher eingewendet mit der Applikation, liegt es an der Applikation, wenn ich das richtig im Kopf habe, wobei eben, ich bin da ja im Operativen auch nicht mehr so extrem aktiv mit drin, aber soviel ich weiß, hast du ja auch nicht irgendwie so eine zentralisierte Plattform bei TikTok, wo du alle Kommentare zusammenlaufen und beantworten kannst etc., beziehungsweise nicht in einem Team drin, sondern wenn, dann glaube ich an den Admin-Benutzer oder an den Kontoersteller hin geknüpft, wo du diese Möglichkeiten hast. Wo ich mich auch frage, ist das vielleicht einfach ein Effekt daraus, weil man die Instrumente gar nicht hat?
Ja. Ja, ich habe jetzt kurz nachgeschaut. Es gibt, wenn ich bei TikTok gehe, auf Aktivitäten, gibt es so ein Bereich, eigentlich, dort habe ich ja dann die Nachrichten drin, Posteingang, und dort gibt es einen Bereich Aktivität, wo ich alle Likes sehe, ich sehe auch vorgeschlagene Konten und ich habe eben kürzlich auf einen Beitrag reagiert, da hat eine Person eine Content-Marketing-Agentur gesucht, wo ich dann natürlich unsere Freunde von Monami empfohlen habe. Ich habe jetzt gesehen, sie haben mir auch zurückkommentiert, noch nicht, aber werde ich noch machen, danke, wurde kommentiert. Und das sehe ich nur dort, also natürlich eben, ich habe die Benachrichtigungen nicht aktiviert, aber dort sehe ich das unter allen Likes und was sonst noch da alles reinläuft, also etwas, was, und auch Profile angeschaut, also es läuft alles in den gleichen Feed rein, was natürlich dann schnell halt einfach übersichtlich ist.
Ja.
Ja, also für alle Gmail-User so der Tab Benachrichtigungen.
Ja, also sieht man so kleine Eigenheiten, die einem plötzlich auffallen, die vorher eigentlich, ja, man hat sie ignoriert. Und dann merkst du aber auch, wie sich Plattformen oder beziehungsweise auch Social Media zwischen Plattformen verändert.
Ja. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn man jetzt das Community Management auf TikTok vernachlässigt, also vernachlässigt im Sinn von man kommentiert oder man kommentiert Kommentare und gibt Reaktionen, wie ist der Einfluss auf den Algorithmus? Bis anhin sind ja das auch immer Signale, wenn man auf Beiträge reagiert oder auf Kommentare reagiert, die unter dem eigenen Beitrag geschrieben worden sind, kann das den Algorithmus positiv beeinflussen. Kennen wir ja auch bei TikTok. Das heißt, auf der einen Seite sind die Kommentare weniger wichtig, weil sie halt eben, weil die Sichtbarkeit gegen null geht. Auf der anderen Seite sind sie für den Algorithmus und für die Verbreitung der Inhalte trotzdem noch wichtig. Also man muss da ja dann nichtsdestotrotz einen Spagat machen als Unternehmen, die auf TikTok unterwegs sind.
Ja.
Eine spannende Beobachtung, wo man definitiv auch bei der Überarbeitung von Social Media Strategien berücksichtigen muss.
Ja.
Ein Punkt, der auch so auf die Community eingeht, ist ja, YouTube ist ja auch ein sehr starkes Community-Modul. Also das heißt, man schaut sich Videos an, gibt Reactions, kommentiert diese Videos. Da kann man ja auch Diskussionen führen. Auch bei YouTube wird es ja eher weniger gemacht zum Diskussionen führen, sondern da gibt es dann eher die Reaction-Videos von den größeren Content-Creatern. Und das sind ja dann eher längere Videos meistens und TikTok geht jetzt auch in diese Richtung, dass sie sagen, bis anhin war ja 10 Minuten so das Maximum für ein TikTok-Video. Jetzt wird getestet, dass man auf längere Videos geht. Ich glaube, es bis 30 Minuten, ja, was 30, aktuell im Test
30
ist.
30 Minuten habe ich gelesen, ist jetzt, glaube ich, der neue Maximalstandard, ja.
Ja. Also auch da so der nächste Schritt von TikTok halt wirklich so in eine Edutainment-Plattform, wie das YouTube ja ganz klar ist. YouTube gehört ja eigentlich nicht zu den sozialen Netzwerken, sondern ist halt wirklich eine Edutainment-Plattform.
Ja. Wobei Entertainment-Plattform war ja grundsätzlich TikTok auch schon immer, aber du merkst, es geht jetzt nicht mehr nur um kurze Spaßvideos oder schnell ein Thema oberflächlich beleuchten, sondern mit 30 Minuten kriegst du ja dann doch eigentlich auch ordentlich Inhalt hin, der Wert stiften kann oder einen Mehrwert bringt, was bei kurzen Videos unter Umständen auch der Fall ist, aber wahrscheinlich der Unterhaltungscharakter und eben dieses Discovery im Vordergrund steht. Ich meine, ich persönlich nutze zum Beispiel YouTube primär aus Verlinkungen heraus, wenn da irgendwie ein Video zur Verfügung steht mit mehr Informationen drin oder ergänzenden Informationen. Dann kann es auch sein, dass ich mir mal irgendwie 20 Minuten ein Video reinziehe zu einem Thema, wo mich interessiert. Das gehe ich aber eigentlich, ich gehe nicht auf YouTube und schaue, was hat jetzt da alles Neues. Ja. Und wenn, dann möglichst vielleicht noch, wenn ich irgendwie Background-Musik brauche, wo du weißt, es sind 3/4 Videos mit drin, die 3-4 Stunden dauern und im Hintergrund läuft einfach gute Musik, dass ich vielleicht da mal noch was entdecke, so in die Richtung. Aber ansonsten, entweder ich suche was ganz Gezieltes, Bedienungsanleitung Kercher Dampfreinigungsgerät, weil ich wissen will, wie das funktioniert, dann ist es ja auch egal, ist das Video 1 Minute, ist 5 Minuten oder 20 Minuten, je nachdem, worum es geht. Beim Kercher hoffe ich, es geht nicht 20 Minuten. aber es käme mir jetzt nicht auf den Sinn, auf TikTok eine Bedienungsanleitung zu suchen für den Kercher. Nur bis jetzt waren ja solche Inhalte auch nicht da, weil ja Zeit irgendwo limitiert. Und ich glaube, da versucht TikTok-Nutzer länger an die Plattform zu bringen, wo vielleicht die gleiche Nutzergruppe vorher dann halt zu YouTube ging für diese Art von Videos, wo TikTok versucht, das 1:1 bei sich auch abzubilden, um da nicht Menschen in die andere Richtung zu verlieren. Ja. Genau das Gleiche, wie YouTube dann gemacht hat, eigentlich mit den Shorts.
Ja. Bei mir ist es komplett andersherum, also komplett 180 Grad bei YouTube. Ich habe so meine Abos, die ich gerne schaue, so Dokumentation auch vom Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, so Funke, ZDF-Mediathek etc. Mit Dokumentationen. Und ich habe mir zwischenzeitlich angeeignet, dass wenn ich eine Anleitung suche, dann gehe ich zuerst zu TikTok.
Ja, weil die Anleitung kürzer.
Ja, weil es ist in einer Minute erklärt. Also ich hatte kürzlich eine Herausforderung mit Canva und dann habe ich bei TikTok gesucht, habe das auch gefunden, habe dann aber auch noch bei YouTube gesucht. Bei YouTube habe ich ein 8-Minuten-Video, bei TikTok wurde es mir in 40 Sekunden erklärt. Ja. Also so die Anleitung bin ich jetzt...
Wobei es bei gewissen Dingen wieder Anleitungen gibt, wo es vielleicht besser ist, man erklärt 8 Minuten als nur 40 Sekunden.
Ja, wobei ich kann ja auch immer wieder stoppen, weil 40 Sekunden geht ja definitiv zu schnell.
Ja.
Aber ich weiß dann, ich kann es ja nochmals schauen und dann kann ich ja immer wieder stoppen. Mhm. Und beim 8-Minuten-Video schaue ich vielleicht 4 Minuten und merke, das ist nicht das, was ich gesucht habe.
Ja. Ja.
Oder ich lasse es mit mir durch Gemini zusammenfassen.
Ja.
Sondern das Nächste. Aber ja, da TikTok mit längeren Videos, das heißt, TikTok wird immer ähnlicher wie YouTube und YouTube mit den Shorts wird immer ähnlicher wie TikTok. Von daher wird es dann mal spannend sein, wie sich die Plattformen selbst zukünftig positionieren wollen, beziehungsweise auch, welche der Plattformen schlussendlich welche Nutzergruppen bedienen. Bis jetzt ist ja, YouTube hat ja immer noch der Vorteil, dass sie eigentlich von jung bis alt, also wenn ich
YouTube ist
wenn ich eine breite Zielgruppe ansprechen möchte, bin ich auf YouTube, finde ich auf YouTube alles. Wenn ich eher eine jüngere, zwischenzeitlich auch nicht mehr so jung wie damals, aber eine jüngere Zielgruppe ansprechen möchte, dann bin ich auf TikTok besser unterwegs.
Jetzt, wo du es vorher gerade so erwähnt hast, ich glaube, ich habe auf YouTube noch nie etwas kommentiert.
Doch, auch schon.
Oder ganz, ganz, ganz selten, ja.
Doch, auch schon ein paar Mal. Aber ich schaue mehrheitlich, also ich schaue mehr YouTube als On-Demand-Fernsehen oder als Netflix.
Ja. Siehst du, da ist bei mir die Netflix-YouTube-Verteilung andersherum.
Ja. Genau, was ich bei YouTube aber festgestellt habe, kürzlich, es gibt eine neue Funktion, die wird jetzt aktuell ausgerollt, und zwar, ich kann bei einem Video mehrere Audiospuren hochladen. Also ich, beispielsweise, ich habe ein deutsches Video, jetzt unser Podcast hier hat die deutsche Spur. Wir können jetzt die mit 11 Labs oder sonst mit einem Tool oder von professionellen Sprechern nachsprechen lassen in einer anderen Sprache und können das ebenfalls auf YouTube hochladen unter dem gleichen Video. Mhm. Das heißt, ich habe dann ein Videobild mit zwei unterschiedlicher Tonspuren, beziehungsweise beim linearen Fernsehen sagt man ja Audiokanäle.
Ja.
Dass ich dann wechseln kann. Und spannenderweise, das habe ich bei Mr. Beast gesehen, es gibt in Deutschland auch, glaubst du, der Kemal Üçür heißt er, ist so ein Gastroflüsterer, schaue ich auch ab und zu gerne. Bei dem habe ich das auch gesehen, dass er plötzlich einen zweiten Kanal hat auf Englisch. Er hat jetzt das alles automatisch übersetzt, also die männliche Stimme ist eine weibliche Stimme dann in der Übersetzung. Aber Mr. Beast beispielsweise hat das sehr professionell gemacht, dass er wirklich für jede Sprache auch Sprecher gesucht hat und die dann so sprechen. Also die auch so sprechen, wie es im Video mit den Emotionen, mit dem mit den Tonlagen etc. Und das finde ich schon noch extrem spannend für die Internationalisierung von eigenen Inhalten.
Ich find den Ansatz spannend. Jetzt bei Mr. Beast, klar, ist auch einer der größten Kanäle, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Oder riesengroßer
Kanal. Ist der größte, ja.
Ja. Jetzt wendest du relativ viel Aufwand auf, um eine eigene Stimme zu haben für Englisch oder eine eigene Stimme zu haben für Spanisch. Also hoher Qualitätsanspruch, wie dann das Audio sein muss, beißt sich dann das aber qualitativ nicht, weil wenn ich jetzt nehmen wir unseren Podcast, da sind deine und meine Lippen synchron in Deutsch. Und der Stimme auf Französisch oder Englisch wäre es ja dann nicht lippensynchron.
Ja.
Also wirkt ja dann auch komisch, wenn du jetzt zwar eine professionelle Stimme hast, aber das Ganze ist nicht synchron.
Ja.
Ja. Wobei, das wäre dann auch die Frage, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wir könnten unseren Podcast, das Video kurz durch 11 Labs Videodubbing spielen und ich sag mal, mit unseren Stimmen 1:1 ins Englische bringen, dann hätten wir diese Lippensynchronisation natürlich auch nicht mit drin, aber wir hätten unsere Stimme. Das wäre dann im Prinzip Schritt 1, also Video generieren, runterladen, dubben und dann als zweite Tonspur wieder hochladen. Die Frage ist dann irgendwann, wenn das 11 Labs kann und wenn wir wissen, dass wir an vielen Orten beispielsweise bei Microsoft Teams wurde ja das angekündigt, dass das in Zukunft kommt, bei Videokonferenzen, dass du simultan dann deine Stimme auch in einer anderen Sprache zur Verfügung stellen kannst. Google, wissen wir, ist mit AI-Themen generell sehr weit, mit vielen Modellen. Wird das irgendwann dann vielleicht auch automatisiert passieren, dass halt die Stimme von Thomas Besmond am Schluss auch in 5 Sprachen zur Verfügung steht, weil die Plattform es selber übersetzen kann.
Ja.
Bei Untertitel haben wir ja das heute bereits.
Richtig, ja. Ja, finde ich, wird sie wahrscheinlich mal so kommen, weil eben Google hat die Technologie, hat die Möglichkeiten. und das Potenzial, insbesondere für Google, was ja wieder halt die Vermarktung als prioritäres Ziel hat, je mehr Menschen Inhalte sehen, umso mehr Werbefläche können sie vermarkten, wird das sehr wahrscheinlich in naher Zukunft der Fall sein, ja.
Also Thematik an sich finde ich unheimlich cool, löst dann irgendwo auch das Problem, wenn du mehrsprachige Kanäle hast, dass jedes Video fünfmal da ist mit jeweils einer anderen Sprache dahinter. Ja. Also in Zukunft ein Video mit der Auswahlmöglichkeit der Sprache und dann entsprechend das Audioformat dazu passen. An sich finde ich das wirklich etwas ganz, ganz Cleveres.
Ja. Ja, nur auch für uns in der Schweiz jetzt mit der Dreisprachigkeit oder sogar Viersprachigkeit, weil man hat die Möglichkeit bei YouTube auch so Sprachkanäle zu machen, dass man eigentlich einen Hauptkanal hat mit mehreren Sprachen darunter.
Was ja dann eigentlich auch hinfällig wird zu einem großen Teil.
Wird zu Teilen auch hinfällig und meistens ist das nur, oder bisher war das nur den großen Unternehmen vorbehalten, also oftmals eine Schweizer Unternehmung, die national agiert und nicht international, hatte keine Chance und musste so eigentlich dann verschiedene Abschnitte auf der Startseite machen. Das könnte man jetzt auch lösen.
Ja. Spannend Wobei ist... natürlich Captions etc. nach wie vor wahrscheinlich in einer Sprache zur Verfügung stehen, oder?
Nee, Titel und Captions, das ging ja schon länger, dass ich die übersetzen kann. Ja. Da kann ich in beliebige Sprachen übersetzen. Jetzt neu kann ich auch das Audioscript die Audiospur in neuen Sprachen hochladen. Was aber noch nicht geht, ist das Thumbnail, also das Vorschaubild. Okay. Und das erkennt man bei MrBeast sehr gut, während beispielsweise deutsche YouTuber im Thumbnail auch noch einen Text drin haben, der eigentlich auf den YouTube-Titel geht, beziehungsweise diesen nochmals unterstreicht, hat beispielsweise MrBeast gar keinen Text drin. Also er hat Zahlen drin, mal One Day und 100 Days, aber Texte hat er ansonsten keine drin, weil eben das gleiche Bild in allen Sprachen dargestellt wird. Und auch das ist ja dann wieder eine Änderung, weil früher bei so YouTube-Strategien hat man immer gesagt, so Three Point of Interest, das ist das Thumbnail, Bild, dann das Videotitel und die Description, beziehungsweise so die 140, 160 Zeichen der Description. Und jetzt plötzlich fällt so wie das Thumbnail eigentlich weg, beziehungsweise ist immer noch wichtig, aber du kannst dort nicht zusätzliche Botschaften integrieren, weil sie dann eben nicht für die unterschiedlichen Sprachen bereitgestellt wird.
Ja, auch YouTube in Bewegung.
Ja, definitiv. Ich bin überrascht, was YouTube so für Funktionen wieder hat, wo ich manchmal gar nicht weiß, sind die neu oder habe ich es einfach erst neu entdeckt?
Ich stelle mir die Frage auch häufig und ich bin dann meistens bei dem Punkt, ich habe sie wahrscheinlich vorher noch nie entdeckt.
Ja. Genau. Ein Thema, was wir noch aufgeschoben haben, wo du zwar sagtest, ja, ist das wirklich wichtig, ich nehme es jetzt trotzdem noch kurz mit rein, wir haben ja noch etwas Zeit, sind die Meta-Community-Notes. Wir haben ja im letzten Manfred-Talk darüber gesprochen, dass Meta Faktencheck in den USA...
Wir haben darüber gesprochen, dass die böse Plattform jetzt Fake News zulässt.
Genau, ich hätte es jetzt ein bisschen anders formuliert, aber ja, dass sie Fake News zulässt. Jetzt kommen die Community-Notes, das heißt, man kann bei Beiträgen eigentlich einen Einwand schreiben, bis zu 500 Zeichen, wo man dann erläutern kann, was korrekt wäre, auch mit den Quellenangaben. 500 Zeichen sind doch relativ kurz, wenn ich dann noch einen Link hinzufügen muss, der auch noch eine gewisse Länge hat. Und es wird ja auch kritisiert, X hat ja ein ähnliches System eingeführt, wo man auch melden konnte. Bei X ging es dann so weit, dass die Kontributoren, also man musste sich dort bewerben, ist bei Meta übrigens jetzt auch so, dass die Kontributoren angeben mussten, welche politische Einstellung sie hatten und erst wenn eine Meldung von mehreren politischen Einstellungen identisch beurteilt wurde, wurde die Meldung auch beim Beitrag freigeschaltet. Wie das bei Meta funktioniert, das wurde noch nicht öffentlich erläutert oder ich habe nichts gefunden heute Vormittag. Aber wenn das kommt, dann ist sie eigentlich auch, bei X funktioniert sie ja schon gar nicht mehr, weil eben gar nicht alle politischen Lager die gleiche Meinung teilen, dann wird es bei Meta auch nicht funktionieren.
Ja, ich frage mich auch so über die Wirksamkeit dieser Community Notes, beziehungsweise rein theoretisch, wenn etwas nicht stimmt und ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht stimmt, dann kann ich ja das heute schon in Kommentaren und einen entsprechenden Link dazu.
Ja.
Ob das über diese Community Notes effizienter wird, beziehungsweise ich schaue es noch aus einer anderen Betrachtungsweise heraus. Ich habe da noch eine lokale Gruppe auf Facebook da aus dem Ort. Dann siehst du da Inhalte drin, die gemeldet werden sollen. Und in der Regel wird ja fast nichts gemeldet.
Ja.
Gleichzeitig kriege ich aber als Admin ab und zu Nachrichten, der und der Beitrag da, der gehört eigentlich hier nicht rein. Das heißt eigentlich, was ja du typischerweise über die Meldenfunktion dem Seitenbetreuer oder dem Gruppenbetreuer melden würdest, wird dann per Mail oder per Nachricht dann eigentlich geschickt, hey, da ist etwas, was nicht drin ist, oder? Ja. Und wenn Menschen innerhalb von einer Gruppe schon diese Meldefunktionen oder Reportfunktionen nicht kennen, wissen das auf der ganzen Plattform. Beziehungsweise inwieweit sind Menschen, die teilweise nicht fähig sind, einen ganzen Kommentar zu schreiben, überhaupt in der Lage, dann auch zu sagen, das ist falsch und ich will das korrigieren, oder ist das am Schluss, ich sage jetzt mal, einem intellektuellen 2% überlassen auf der Plattform, die vielleicht auch privat gerne ein bisschen Polizeiaufgaben übernehmen oder sowas, die dann aktiv werden, aber an der Allgemeinheit ist es vorbei.
Ja. Ja, definitiv. Und das ist ja dann auch wieder, sagen wir mal, das Wissen der Medienkompetenz beziehungsweise auch der fachlichen Kompetenz, in welche Funktion gibt es auf der Plattform. Das fängt ja nur schon an, wie kann ich mein Profil sicher einstellen oder eben, was sollte ich auf Facebook oder auf Social Media Plattformen schreiben und was nicht. Ja. Also das sind ja so im grundlegende also, Themen.
Thema Sicherheit von Profilen und Absicherung von Profilen. Du kennst immer noch wahrscheinlich die Combox-Nachrichten, die wir eine Weile lang erhalten haben, wenn Leute ein Problem mit deiner Plattform hatten und dummerweise irgendwo auf einem von unseren Webseiten gelandet sind und gedacht haben, wir sind an der Supporter-Seite. Wenn dir dann Leute halt Benutzernamen und Passwort auf eine Mailbox sprechen, dann weißt du ungefähr, wie weit das die digitale Kompetenz ist. Ja. Also ich frage mich da halt mit diesen Community Notes, ist das tatsächlich etwas, was dann auch genutzt wird, beziehungsweise macht man das vielleicht nicht einfach als Vorwand, weil es einem egal ist?
Ja, sehr wahrscheinlich einfach, ob die Kritik, die jetzt gegenüber von Meta aufgebracht wurde, hinsichtlich der Faktencheck-Deaktivierung in den USA, dass man dann sagt, ja, machen wir die Funktion, um dem ein bisschen vorzubeugen. Ja. Aber ja, ob es wirklich funktioniert, sei mal dahingestellt.
Werden wir noch sehen.
Definitiv.
Aber soll jetzt, glaube ich, ausgerollt werden, habe ich etwas gelesen. Gesehen habe ich noch nichts davon, aber ich muss auch dazu sagen, ich melde selten irgendwie Beiträge auf Meta oder so, dass ich es hätte sehen können.
Ja, das kommt ja dann noch dazu, das Melden, ich glaube, also das kennst du ja, das kenne ich auch, das höre ich aber auch viel im Freundes- und Bekanntenkreis. Ja, da passiert ja trotzdem nichts. Also dass die Menschen wie meldefaul sind, weil eben sie melden was und es passiert nichts.
Ja. Oder du kriegst dann ein Update, dass sie das anders sehen.
Ja, genau.
Genau. Und du denkst dann so, nein, ist anders.
Ja. Perfekt. Sehr gut. Wir sind am Ende des Monthly Talks. Thomas, vielen herzlichen Dank.
Danke
für deine Zeit und eben auch die Gedanken zu Community und Discovery-Plattformen, was wir allen Social-Media-Manager oder verantwortlichen Personen in Unternehmen mit auf den Weg geben möchten, sich da mal Gedanken zu machen. Von daher herzlichen Dank, Thomas.
Danke und guten Restmonat.
Ja, dauert nicht mehr so lange.
Ja,
dann ist Fasnacht bei uns.
Du hast ja Karneval, beziehungsweise Fasnacht heißt es in Luzern, oder?
Ja.
Ist ja bei dir auch ein wichtiger Treiber im Jahr.
Richtig, ja. Nicht mehr so wie früher, aber immer noch.
Ja, man wird eine... älter. Im besten Moment wird älter.
Definitiv. Genau, das werde ich ja auch. Es wird ja extra ein Fasnachtsumzug zu meinen Ehren organisiert. Ja. Oder ich sage zumindest zu meinen Ehren, weil es mein Ehrentag ist.
Ja, Geburtstag und Fasnachtsumzug am gleichen Tag, das kommt bestimmt gut.
Genau. Kinder abgeben, fertig, Schluss.
Viel Spaß.
Genau. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes und Spotify und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits übernächsten Freitag wieder mit dabei bist. Dann spreche ich mit Lars Budde zum Thema Testen, 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 aber richtig. Wir sprechen, wie testet man richtig Meta-Ads, aber auch allgemein Social-Ads, um da die besten Erkenntnisse und den größten Erfolg auf den Plattformen zu haben. Von daher freue ich mich, wenn du wieder einschaltest bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und tschüss.